Kinder bei ihren Präkonzepten und Vorerfahrungen abholen.
Forschend lernen können Fragen gestellt werden oder vorgegeben werden, die halt einfach eine lokale Relevanz sozusagen haben.
Dass tiefgründiges und nachhaltiges Lernen in besonderem Maße durch das Experimentieren gestaltet werden kann.
Kam dann schon auch Zeit und Lust, sich aktiv zu beteiligen.
Sie hören ein Gespräch von Antje Skerra mit Sarah Sommer über das Lernen zu Hause, forschendes Lernen mit einem besonderen Blick auf die Lernvoraussetzungen der Kinder für den naturwissenschaftlichen Unterricht.
Hallo alle miteinander, mein Name ist Antje Skerra. Ich bin Referentin für Naturwissenschaften 5-6 und Sachunterricht am LISUM. Und an meiner Seite habe ich heute Sarah Sommer dabei.
Hallo.
Sarah habe ich vor ganz schön langer Zeit kennengelernt, als sie damals noch für die Siemens-Stiftung gearbeitet hat und da im Programm Experimento unterwegs war. Inzwischen hat sich das geändert und sie arbeitet für die Vodafone-Stiftung Deutschland und dort im Think Tank für die digitale Bildung und die Demokratiebildung. Heute habe ich sie hier an meiner Seite, um mit ihr über Experimente zu sprechen und über die Anschlüsse von Experimente im Sachunterricht und im naturwissenschaftlichen Unterricht. Und damals, als wir uns kennengelernt haben, da war unsere Videoschalte über Tausende von Kilometern entfernt. Das geht per Video nämlich ziemlich gut. Und sie war zu dem Zeitpunkt in Südamerika. Sarah, was brachte dich ans andere Ende der Welt?
Ja, voll schön, dich wiederzusehen, Antje. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, zu dem spannenden Thema mit dir zu sprechen. Und es war wirklich witzig, wie wir uns damals kennengelernt haben. Ich war in Chile und mich hat damals mein Interesse an Bildung nach Chile gebracht und die Frage, wie Bildung denn in anderen Gesellschaften so aussieht. Und ja, ich schreibe nämlich derzeit meine Promotion in der Disziplin der interkulturellen Kommunikation an der LMU in München. Und dabei stelle ich mir eben die Frage, wie kann der MINT-Unterricht an Schulen eigentlich zu einem Raum des interkulturellen Dialogs werden? Und ja, dafür bin ich nach Lateinamerika geflogen. Da muss man nämlich wissen, dass Interkulturalität anders in Deutschland dort vor allem als ein Wissensaustausch zwischen Kulturen gedacht wird. Und Bildung ist dann natürlich für die Akteure die Interkulturalität und auch das Bestärken verschiedener Identitäten und deren gesellschaftliche Teilhabe einfordern ein zentrales Feld. Und in Chile war ich konkret in der Region Araucanía. Das ist die 9. Region Chiles im Süden, dort an der Universität Buquerica. Weil von dort, von der Universität ausgehend, wird in Zusammenarbeit mit Schulen der Region an unterschiedlichen Projekten gearbeitet. Und ich durfte ein Projekt zum häuslichen Experimentieren an 3 Grundschulen begleiten, die einen Fokus darauf setzen, das kulturelle Wissen der Mapuche, das heißt der Natives der Region, mit MINT-Fragen zusammenbringen. Und ganz konkret ging es bei den Projekten, vielleicht dazu noch ganz kurz einen Satz, darum, dass die Schulkinder zu Hause mit ihren Familien Nutzbeete angelegt haben und bepflanzt haben und über einen gewissen Zeitraum gepflegt haben und dann eben unterschiedliche Experimente mit den Nutzbeeten durchgeführt haben und immer wieder auch das lokale kulturelle Wissen eingebunden haben.
Also häusliches Experimentieren, das ist noch das Stichwort, was uns ganz stark miteinander verbindet, weil ich nämlich, als wir uns kennenlernten, schon an eine Handreichung schrieb, die hier auf dem Bildungsserver zu finden ist, zum eben häuslichen Experimentieren. Und da war ich sofort hellhörig geworden und habe mich sehr gefreut, dass das auch bei anderen in den Bemühungen mit drin steckt. Und wenn ich mich jetzt auf das, was du gerade gesagt hast, beziehe, dann stellt sich für mich erstmal ganz zentral die Frage, was kann man denn unter kulturellem Wissen verstehen? Hast du da konkrete Beispiele?
Ja, kulturelles Wissen ist letztendlich ein kollektives Wissen, also ein Gemeinschaftswissen sozusagen. Es handelt sich jetzt nicht um mein individuelles Wissen, das ich im Laufe meines Lebens vielleicht freiwillig oder auch unfreiwillig angelesen oder individuell eben erworben habe, sondern kulturelles Wissen ist oftmals ein unbewusstes Wissen, das für mich aber ganz wichtig ist, um in meinem Alltag, in meiner kulturellen Gruppe zu navigieren und auch als Mitglied der Gruppe anerkannt zu werden. Es meint also jetzt nicht unbedingt das schulisch vermittelte Wissen. Kulturelles Wissen ist
letztendlich das Wissen, das SchülerInnen als Art unbewusstes Vorwissen mitbringen, wenn sie in die Schule kommen. Wenn auch natürlich dieses Erwerben des kulturellen Wissens jetzt nie als abgeschlossener Prozess verstanden werden kann, sondern kulturelles Wissen ist dynamisch, es verändert sich, es wird immer wieder in gesellschaftlichen Prozessen auch ausgehandelt. Und aus meiner Sicht ist es besonders relevant für den schulischen Kontext, weil es total stark beeinflusst, was wir als gut oder schlecht bewerten, ja, also was wir auch als wissenswert oder vielleicht unwichtig empfinden. Und es wirkt sich dementsprechend auch darauf aus, ob wir uns mit dem, was wir lernen, identifizieren können und darüber eine intrinsische Motivation entwickeln, auch weiterzulernen. Dabei ist es schon auch wichtig zu fragen, wer vermittelt denn das kulturelle Wissen? Das sind nicht die formalisiert qualifizierten WissensträgerInnen, also beispielsweise Lehrkräfte, sondern das sind tatsächlich die Eltern, die Familie, die großen Geschwister, andere Mitglieder meiner kulturellen Gruppe. Ich glaube, in der Disziplin der Pädagogik, da haben wir ja doch auch einige Zeit drüber gesprochen, nennt ihr Teile davon, aber hier bist du die Expertin, Präkonzepte, richtig?
Ja, genau, Präkonzepte. Und es stimmt, wir sind interdisziplinär dann auch immer automatisch gleich multilingual. Das heißt, ein und dieselben Sachen haben in den Disziplinen dann doch auch unterschiedliche Bezeichnungen. Ja, Präkonzepte. Wir reden auch von Vorwissen oder auch Welt- und Handlungswissen, das sind mehrere unterschiedliche Dinge. Auch hier geht es eben immer darum, dass Kinder eingebettet sind in ihre familiäre und in ihre soziale Umgebung und auch damit in ihr kulturelles Umfeld, das sie prägt. Und dort lernen sie in unzähligen Momenten, was eine Sache ausmacht, wie sie heißt. Und je intensiver eine Auseinandersetzung erfolgt, desto intensiver wird ein Begriff ausgebildet mit all seinen Bedeutungsaspekten. Und es werden Annahmen aufgestellt und die geprüft und auch Irrtümer verworfen und die Grenzen einer Sache deutlich gemacht. Also zum Beispiel hier im westlichen Kulturkreis, dass es verschiedene Bälle gibt. Und als Kind weiß ich, mit einigen Bällen darf ich sogar in der Wohnung spielen und mit anderen sollte ich das tunlichst nicht tun. Mit denen darf ich eben nur draußen spielen, im Garten oder auf dem Spielplatz oder auf dem Bolzplatz. Und das mag jetzt erstmal ein ganz einfaches Beispiel sein, aber genau diese Erfahrungen, die da gesammelt werden, sind dann die Grunderfahrungen für später, für eine Wurfbahn oder für eine Reflexion. Zum Beispiel die Kinder mit den Bällen gegen Wände, gegen Hauswände prellen oder den Ball auf den Boden prellen und der dann wieder zurückspringt. Und wenn es um Präkonzepte geht, geht es also um diese alltäglichen angelegten Konzepte und die sind eben je nach Disziplin, und hier reden wir eben über naturwissenschaftliche Dinge, werden die dann später ausgeformt. Also vielleicht nochmal ein sehr unmittelbares Beispiel. Warm, heiß und kalt. Was ist warm? Was ist heiß? Was ist kalt? Dahinter stecken für viele Kinder dann ganz konkrete Situationen für diese Zustände oder Gegenstände oder Handlungen. Also heiß bei ganz jungen Kindern natürlich, der Ofen, die Herdplatte, wo man nicht anfassen darf. Später dann, wenn es im Sommer wirklich sehr heiß ist und man schwitzt. Und kalt wird doch in der Gemeinschaft als Eisessen wahrgenommen. Und warm ist irgendwas so dazwischen. Und es kann dann eben auch sein, dass, wenn man einen Zustand warm erreichen möchte, es passieren kann, wenn man aus dem Zustand heiß kommt, dass dann junge Kinder sagen, wärmer. Mach's bitte wärmer, zum Beispiel unter der Dusche. Und eigentlich meinen sie, sie möchten den Zustand warm erreichen. Und es ist eben erst später so, dass das Konzept Temperatur dann im Unterricht vermittelt wird und da dann eben erst festgestellt wird, dass Temperatur eine Zustandsgröße ist, die durch ein Instrument vermittelt wird. Und ein Konzept ist multidimensional, es hat also eine multidimensionale mentale Abbildung und es ist eben zunächst sehr individuell und es ist prä, weil es eben anschließend weitergeht und eine Ausgangsbasis für weiteres Lernen bildet, das dann später in allgemeinere Gültigkeiten überführt wird, also weg vom individuell-subjektiven hin zum allgemeinen und auch abstrakten. Fehlende Präkonzepte zu einer Sache sind ganz fatal, weil die Kinder dann ohne Anschluss dastehen. Sie sind vielleicht gegebenenfalls sogar orientierungslos. Und für den Sachunterricht und das naturwissenschaftliche Denken ist es deswegen sehr bedeutsam, sich mit diesen Präkonzepten der Kinder, die in meiner Klasse sitzen, zu beschäftigen. Und wie ging es weiter in Chile? Wie muss man sich deine Tätigkeit dort vorstellen?
Ich war in 3 Grundschulen in Araucanía in Chile und habe dort geforscht. Die Grundschulen haben jeweils mit einer Klasse an dem Projekt zum häuslichen Experimentieren teilgenommen. Das Projekt hat 2020 und 2021, also während der Covid-Pandemie, stattgefunden. Und die Pandemie war tatsächlich damals auch der Grund dafür, dass das Projekt in den häuslichen Raum verlegt wurde. Und dabei haben die Eltern dann auch eine super wichtige Rolle eingenommen. Das war zuvor gar nicht so geplant. Und interessant ist dabei auch, dass die Schulen über das Jahr hinweg ganz interdisziplinär und rein projektbasiert gearbeitet haben. Also unterschiedliche FachlehrerInnen kamen zusammen, darunter an 2 Schulen auch sogenannte Educadores Tradicionales. Das sind also ExpertInnen der Mapuche-Kultur, auch der Mapuche-Sprache, Mapusundung. Und ich habe eben während meines Forschungsaufenthalts mit ganz vielen Lehrkräften und Eltern sprechen dürfen. Ich habe sie also interviewt, die an den Projekten teilgenommen haben. Und das waren sowohl Mapuche als auch ChileninnenUnd darüber hinaus habe ich die Schulen besucht, die Familien zu Hause besucht, mir die unterschiedlichen Beete angeschaut, Ausstellungen zu den Projekten besucht und Videomaterial gesichtet. Und wie gesagt, einfach unfassbar viel Austausch gehabt, um zu verstehen, was passiert denn da eigentlich und warum passiert das und wieso ist es auch einfach so relevant, dass es passiert.
Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Ich würde, glaube ich, gerne mal ein paar Bilder mal dazu sehen.
Total gerne. Das zeige ich dir jetzt.
Genau. Nun vereint uns ja der Gedanke, dass tiefgründiges und nachhaltiges Lernen in besonderem Maße durch das Experimentieren gestaltet werden kann. Ne? Experimentieren ist dem natürlichen Lernen unheimlich nah. Es ist selbstgesteuert. Man kann selbstgesteuert begreifen. Und durch eine Auseinandersetzung mit einer Sache oder einer Beobachtung stelle ich mir meine eigenen Fragen. Ich möchte etwas herausfinden. Ich möchte eine Antwort suchen. Und natürlich stelle ich dann als Kind natürlich nur die Frage, die mich da abholt, wo ich mit meiner Entwicklung gerade stehe, wo ich also als Kind meinen konzeptuellen Anschluss habe.
Ja.
Was hältst du für das Wesentliche am Lernformat des forschenden Lernens, am Experimentieren?
Ja, naja, nun haben wir ja auch irgendwie in den Klassenzimmern in Deutschland die Situation, dass viele unterschiedliche Kinder mit unterschiedlicher kultureller Prägung, also auch unterschiedlichem Vorwissen zusammenkommen. Und die legen also zum Teil ganz andere Standards an, ne, um zu bewerten, was ist jetzt gut oder was ist schlecht oder was ist wissenswert oder was ist auch unwichtig vielleicht. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, als Lehrkraft das wahrzunehmen, um dann Wege finden zu können, die alle SchülerInnen im Klassenzimmer auch mitnehmen. Und ich glaube, das forschende Lernen ermöglicht das. Es ermöglicht einfach einen starken Alltagsbezug zu schaffen. Das Gelernte wird eingebettet in die Erfahrungswelt der SchülerInnen. Beim forschenden Lernen können Fragen gestellt werden oder vorgegeben werden, die halt einfach eine lokale Relevanz sozusagen haben. Das kann kulturell konnotiert sein, das muss es aber ja auch gar nicht. Also es führt aber auf jeden Fall dazu, dass die Kinder und die Jugendlichen sich mit dem Wissen auseinandersetzen oder sich mit einem Wissen auseinandersetzen, das für sie irgendwie Sinn ergibt, ne? Und führt zu einer stärkeren Identifikation dann auch damit. Das heißt, dass man einfach gerne lernt und weil es einfach ja auch fürs eigene Leben relevant wird. Und im Übrigen führt ja auch das gerade, da hat man ja genug Erhebungen auch zu einer erhöhten Ansprache von Mädchen. Vor allem dann, wenn MINT-Themen mit gesellschaftlich relevanten Themen verknüpft werden. Und ja, insbesondere beim Formulieren einer Forschungsfrage kann man Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit geben, ihr eigenes Wissen einzubringen. Das hast du ja gerade auch schon gesagt. Das führt einfach zu einem Gefühl der Wertschätzung. Und beim Experimentieren selbst machen die SchülerInnen dann eigene Erfahrungen und erleben eine Selbstwirksamkeit. Und diese Ansprache auch aller Sinne beim Experimentieren, indem ich auch was anfassen kann, was spüren kann über meinen Körper, wirkt sich wahnsinnig stark auf die Lernerfahrung aus. Also ein banales Beispiel vielleicht aus meiner eigenen Schulzeit, wenn ich an Chemieunterricht denke, dann erinnere ich mich am ehesten, an die Themen, die experimentell begleitet wurden. Und ja, auch wenn ich gleichzeitig vielleicht beichten muss, ich habe damals Chemie nie als was wahrgenommen, was mir auch zu Hause begegnet. Und das ist ja fundamental einfach total falsch.
Ja, für wahr. Ich sehe genau auch hier so eine Lücke, ne, die vielleicht nicht wahrgenommen wird so richtig. Es ist nach meinem Dafürhalten eben total wichtig, sich diese Lücke anzusehen. Und denn nicht jedes Kind kann von alleine dann über diese Lücke springen und den Anschluss zum im Unterricht vermittelten Wissen finden. Und es bedarf eben auch eine große Anstrengung von den Kindern dann. Und darum ist es wichtig, schon auf diesen Anschluss zu achten und auch, finde ich, auch sehr persönlich auf die relevanten Werte, persönlichen Werte zu schauen und diesen Wertebezug herzustellen, weil das dann eben wieder eine innere Beteiligung erzeugt. Also, dass ich mich als Kind beteilige und auch denke, das hat was mit mir zu tun. Und man schlägt dann eben eine Brücke und das hat was mit dem Leben zu tun und mit den Werten, die ich teile oder vielleicht auch gar nicht teile, weil sie in meiner Familie ganz anders vorgelebt werden oder ich ganz anders geprägt werden. Auf jeden Fall kann dann eben das neue Wissen angeschlossen werden und persönlich relevant befunden werden. Und das schafft dann eben eigene Fragen und eigene Bezüge.
Ja, das macht das Lernen einfach nachhaltig, ne? Und vertieft auch die Spuren des Lernens.
Ja, der Wertebezug und Experimentieren kann genau das leisten, dass dann ganz tiefe Spuren dann mental hinterlassen werden und das mit Emotionen auch verbunden wird. Und ich finde, da gibt es noch einen anderen Aspekt, dass es auch wirklich einen guten Dienst für das gesellschaftliche Miteinander liefert. Weil nämlich, wenn wir experimentieren, gibt es ja ganz unterschiedliche Ergebnisse, weil auch der Aufbau von Experimenten manchmal ganz unterschiedlich ist. Und wir müssen eigentlich dann auch diese Ergebnisse erstmal bestehen lassen. Und in diesen unterschiedlichen Experimenten wird ja dann aus verschiedenen Perspektiven geschaut. Und wir müssen uns austauschen und hinterfragen und sachlich prüfen. Und das kann dann alles weiterentwickelt werden. Und das spricht ganz stark gegen eine Schwarz-Weiß-Haltung, gegen richtig und falsch Denkweisen und öffnet den Austausch, das gegenseitige Zuhören und auch eben die Toleranz wird kultiviert. Und manchmal ist eben ein Ergebnis anders, als ich es erwartet habe. Und dann muss ich das eben aushalten und auch aushalten, wenn andere etwas anderes herausbekommen haben, sodass man eigentlich sogar so weit gehen könnte, dass Experimentieren eine Formatvorlage für Demokratiebildung ist, also gelebte Demokratie. Und ich erlebe wirklich Kinder als sehr begeisterungsfähig und sehr austauschfreudig. Und wenn sie zu zweit oder zu dritt zusammenarbeiten, dann sind sie so konzentriert und so spannungsgeladen im Experimentieren in dem Moment. Und wenn sie das dann alles schaffen, dann haben sie echte Aha-Erlebnisse und freuen sich und sind fast jubelnd, wenn sie es anderen mitteilen. Also diese Selbstwirksamkeit, die du beschreibst, die beobachte ich auch, wenn ich Kinder dabei beobachte. Wie ist es eigentlich, über welche Erfahrungen wurde dir dann von den Lehrkräften in Chile berichtet?
Ja, total ähnlich. Also die Lehrkräfte erzählten alle, wie motiviert die Schülerinnen und Schüler einfach waren. Also vor allem, da das Projekt ja während des Distanzunterrichts im Covid-Lockdown stattgefunden hat, waren sich die Lehrkräfte zunächst total unsicher, wie darauf eigentlich reagiert werden wird, ja auch seitens der Familie natürlich. Aber die Rückmeldungen waren einfach so positiv. Die Schülerinnen und Schüler brachten die eigenen Ideen ein, die teilten ihr Wissen, das sie von den Eltern auch mitbekommen hatten und forschten auch eigenaktiv weiter, ne? Also die pflanzten zum Teil mehr an, als ihnen aufgetragen wurde oder fingen an, sich mit anderen MINT-Fragen, beispielsweise zu gesunder Ernährung oder auch zu einem guten Zusammenleben mit der Natur Gedanken zu machen. Und vor allem aber machten sie sich Gedanken über das medizinische Wissen der Mapuche und darüber, welche medizinischen Wirkungen die einzelnen Pflanzen zum Beispiel haben, wie sie auf Mapusundung heißen und wie sie zu unterschiedlichsten medizinischen Zwecken angewandt werden können. Und vielleicht würden wir sagen, also mal ist es wurde letztendlich gefördert, was wir unter den 4Ks der 21st Century Skills verstehen, ne? oder zusammenfassen würden. Also Kommunikation, ja. Kreativität, Kollaboration und kritisches Denken. Und ja, vielleicht gerade dieses kritische Hinterfragen des eigenen Wissens und auch dieser eigenen Einteilung, was empfinde ich vielleicht selber als normal, das habe ich auch total stark selber erlebt, auch als Forschende in den Gesprächen, aber auch in meinen Erlebnissen. Ich kann ja vielleicht kurz ein Beispiel nennen, wenn wir kurz die Zeit haben. Ich war einen Tag mit einem Mann aus der Mapuche-Community im Wald unterwegs. Ich hatte ihn auf einem kulturellen Ritual der Mapuche-Community damals kennengelernt. Und also dazu hatte mich eine Mutter eingeladen, die ich eben interviewt hatte. Und da bin ich dann dahin marschiert und habe ihn eben kennengelernt. Und der lud mich dann ein, zu ihm nach Hause zu kommen und seine Familie kennenzulernen. Und das war ein Riesenareal dort, ein großes, viel Land, was er hatte. Und er hat in seinem Wald einen sogenannten Ethnotourismus aufgebaut. Also er hat dann einzelne Leute wie mich jetzt eingeladen und eben durch seinen Wald geführt und von unterschiedlichen Mapuche-Ritualen erzählt, davon, wie Mapuche den Wald schützen und warum er so zentral für die Kultur ist. Also letztendlich kann man sagen, er teilte da auch viel kulturelles Wissen mit mir. Mhm. Wir liefen dann also so gemeinsam durch den Wald und das habe ich noch so vor Augen, weil es irgendwie, es war für mich so ein wichtiger Moment. Und er hat immer wieder auf unterschiedliche Pflanzen gedeutet und sagte eben, keine Ahnung, ja, jetzt Beispiel, brau dir daraus mal irgendwie aus 3 getrockneten Blätter dieser Pflanze einen Tee und trink den und dann bist du deinen Bauchschmerzen los. Oder keine Ahnung, liegt dir hier ein zusammengefaltetes Blatt unter die Zunge, ja, und dann hast du keine Kopfschmerzen mehr oder leg dir von dem Baum die abgeriebenen Wurzeln ein und schmier sie dir auf die Gelenke und ein paar Stunden bist du schmerzfrei. Also ich erfinde jetzt ein bisschen was. Ja, aber so war das, ne? So ungefähr. Ja. Und als ich das dann alles hörte, wurde es für mich plötzlich so absurd, dass wir in Deutschland diese Art der Medizin, also die pflanzliche Medizin zum Beispiel, als alternativ bezeichnen, also mit dem Wort alternativ bezeichnen, ne? Und damit ja durchaus auch was bewerten. Also alternativ ist irgendwie nicht die Norm, es ist irgendwie nicht normal. Und normalerweise finden wir das, jetzt sage ich selber schon, normalerweise, normal ist ja irgendwie das, was man als gut empfindet. Und ich hatte mich dann also so in dem Moment gefragt, ist es nicht irgendwie eigentlich die chemische Alternative oder das chemisch Hergestellte, ist das nicht eigentlich die Alternative zur Natur? Ne? Wenn du da in dem Wald stehst und das irgendwie hörst, plötzlich fragst du das und dann kommt man eben in diesem Moment, der sich ganz stark darauf auswirkt, dass, wie ich denke und diese kategorischen Zuschreibungen und Bewertungen, die ich gebe, eigentlich zu hinterfragen. Und die Kinder in den Projekten würden das jetzt vielleicht nicht so benennen, wie ich das jetzt gerade benannt habe, aber diese Reflexion des eigenen und dessen, was man eben selbst für gut empfindet und diese Frage, also warum empfinde ich das jetzt eigentlich gerade für gut oder für schlecht, das ist tatsächlich was, was bei den Kindern auch schon stattgefunden hat. Und das fand ich total beeindruckend und großartig.
Ja, also das kann ich mir unheimlich gut vorstellen. Und es scheint mir auch nochmal wirklich ein ganz wichtiger Punkt zu sein, sich doch auch damit zu beschäftigen, was ist normal und was ist konventionelles Wissen, unsere Wertezuschreibungen hier auch von uns Erwachsenen und was ist alternatives Wissen. Und das war ja auch jetzt in den letzten Monaten der Pandemie eine sehr interessante Debatte. Was sind alternative Sichtweisen, aber auch eben die Akzeptanz von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und jetzt, wenn wir das jetzt auf unser Thema zurückbrechen, aber auch, was ist wertvolles Wissen und was sind wertvolle Erfahrungen? Und für manche Schülerinnen und Schüler hierzulande stellt sich die Frage nämlich auch, was ist es wert, von den eigenen Erfahrungen zu berichten? Und was ist weniger wertvoll, wenn sie zum Beispiel eben nicht so teure und kostspielige Freizeitbeschäftigungen haben oder Urlaube, trauen sie sich davon zu berichten, trauen sie ihre eigenen Erfahrungen zu teilen? Und neben so ein bisschen philosophischen Diskurs sehe ich da wirklich einen ganz unmittelbaren Bezug zu unseren Schülerinnen und Schülern, ihnen das Gefühl zu geben, dass ihre Erfahrung und ihr Vorwissen auch wertig ist. Also eine Ausgangsposition, an der wir auch hier dann wirklich anknüpfen sollten. Und ihr setzt eigentlich auch so ein bisschen die Handreichung an, ne? Also die Handreichung zum häuslichen Experimentieren, denn die führt eben auch aus, dass wir durch individuell ausgerichtete Hausaufgabenexperimente Kinder bei ihren Präkonzepten und Vorerfahrungen abholen und damit eben die Voraussetzungen für den naturwissenschaftlichen Unterricht schaffen. Und wenn man an ihr zu Hause denkt, denkt man natürlich automatisch auch an die Eltern. Und die Eltern haben sie denn eben, die Kinder sind ja eingebunden in ihre Familien, haben sie dann eben auch geprägt mit dem, was sie den Kindern mitgeben und gleichzeitig aber auch irgendwie, was sie ihnen vielleicht auch eben nicht immer mitgeben können. Und dadurch war die Konzeption der Handreichung eigentlich anders als das, was du beschrieben hast bisher. Die Eltern sollen keine Rolle spielen. Die Kinder sollen nämlich zu Hause wirklich eigenständig experimentieren und ganz selbstständig sein. Und das kann sogar passieren, dass dann in einigen Fällen eben Kinder auch mal was tun dürfen, was sie sonst gar nicht tun dürfen oder ihnen vielleicht gar nicht so zugetraut wird oder sogar erlaubt wird. Und das ist auch ein ganz besonderes Begegnen auf die Situation der Kinder. Jetzt habe ich schon ein bisschen vorgegriffen, auch ich weiß es einfach aus unseren Vorgesprächen. Wie war denn die Rolle der Eltern in deinem Projekt?
Ja, erzähle ich total gerne und ich habe mir jetzt gerade gedacht, ich bin mal gespannt, was du erzählen wirst nach Veröffentlichung der Handreichung, wenn du dann auch mal so ein bisschen Erfahrungswerte zurückbekommst, weil ich kann mir total gut vorstellen, dass die Eltern da dann doch mit experimentieren wollen und vielleicht eine größere Rolle doch einnehmen. Ja, da bin ich mal gespannt, da müssen wir auf jeden Fall quatschen, weil das ist nämlich total spannend. Genauso war das nämlich, also waren die Erfahrungsberichte der Lehrkräfte in Chile, die haben nämlich gesagt, dass eigentlich die Eltern jetzt in der Schule, es gibt natürlich immer, ich generalisiere jetzt ein bisschen, ne, aber dass die Eltern der Schülerinnen und Schüler oftmals jetzt nicht so wahnsinnig interessiert an dem waren, was jetzt in der Schule so passierte. Ne? Ja. Aber durch diese Öffnung eben der Themen, zum einen, dass eben mehr das lokale Wissen einbezogen wurde und zum anderen auch durch dieses Verlegen des praktischen Arbeitens nach Hause. Ja? Und zwar eben eine Arbeit, mit denen sich die Eltern, ne, mit denen die Eltern auch was anfangen konnten.
Ja.
Die für ihren lokalen und kulturellen Raum eben auch Sinn ergeben hat, kam dann schon auch Zeit und Lust, sich aktiv zu beteiligen. Und Eltern haben beispielsweise nach Ende des Lockdowns die Klasse zu sich nach Hause eingeladen, ja, und durch deren Nutzgärten geführt und gemeinsam geerntet und gekocht. Und die Lehrkräfte haben diese Erlebnisse dann eben wieder im Unterricht aufgegriffen und dann ja, erneut eben mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen verknüpft. Und das war etwas, das war eine Dynamik, die sich da ganz natürlich entwickelt hat, die gar nicht so von vornherein geplant war, aber die wirklich Schule, wie Schule gedacht wird in der Community und wie Schule funktioniert, irgendwie ja, verändert hat.
Ja, also das wäre natürlich eine Richtung, die wir ja auch begrüßen würden. Also wenn es in diese Richtung geht, wenn auf diese Art und Weise ein Impuls gegeben werden kann durch das Experimentieren zu Hause, dann ist das natürlich sehr schön und dann würden wir das begrüßen und dazu einladen.
I stay tuned.
Genau, denn hier ist es ja schon eher so, dass der Einbezug der Eltern bisher so ein bisschen auf Beschwerden über den Unterricht sich konzentriert und auch viele Lehrkräfte ja die Unterstützung ein bisschen vermissen oder ja, also wenn es sich in diese Richtung bewegt, dann freuen wir uns natürlich sehr und heißen das willkommen. Ja, wir haben ja jetzt schon irgendwie eine ganze Reihe an zentralen Schlagworten beleuchtet. Die Anschlussfähigkeit zwischen Weltwissen und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler und das Experimentieren dann im Unterricht, den Wertebezug und das kulturelle Wissen, Wertschätzung, sachlichen und toleranten Austausch und eben das vertiefte Lernen, die vertieften mentalen Spuren. Und wir haben Lücken gesehen und man kann bildhaft sagen, wir sind über Brücken gegangen. Wie bedeutsam ist aus deiner Sicht die Erfahrung und das Wissen von Schülerinnen und Schülern als Ausgangspunkt zu nehmen?
Ja, super bedeutsam. Es bedeutet aber halt natürlich durchaus auch eine bestimmte Anstrengung. Ja? Mhm. Und es braucht auch seitens der Lehrkräfte eine bewusste Haltung. Also in den Interviews wurde recht schnell klar, dass die Lehrkräfte überhaupt keine Angst zum Beispiel davor hatten, ihre Schülerinnen und Schüler oder ihre Eltern oder deren Eltern in die Rolle der WissensvermittlerInnen zu stecken. Ja? Also jedes Kind wurde wahrgenommen als Wissensträger und in dem Wissen auch ernst genommen. Und vor allem, wenn es um kulturelles Mapuche-Wissen geht, da müssen viele Lehrkräfte ja auch einfach sagen, hier muss ich von meinen Schülerinnen lernen, weil sie selbst sich da nicht genug auskennen, weil sie vielleicht noch nicht so viel Kontakt hatten oder sich damit auch davor noch nicht so viel auseinandergesetzt haben. Und das ist aber gar nicht an diesen besonderen Rahmen geknüpft, ja, in dem ich jetzt geforscht habe, sondern neulich hatte ich jetzt zum Beispiel im Rahmen einer Studie, die wir mit der Vodafone-Stiftung veröffentlicht haben, ein Interview mit zwei Lehrkräften hier aus Deutschland geführt. Und da ging es um digital gestützte Bildung an deutschen Schulen und die Einschätzung der Lehrkräfte eben, ja, inwieweit ist denn ihre Schule in der Lage, der Verantwortung, digitale Kompetenzen bei ihren SchülerInnen zu fördern, auch nachzukommen. Und interessanterweise sagte der Lehrer eben genau das, die Haltung der Lehrkräfte muss sich auch ändern, wenn sich der Unterricht ändern soll und dass er das wahrnimmt an seiner Schule, dass es da zu einem Wandel kam, jetzt auch nach der ganzen Erfahrung mit Covid. Und neben dem Fachwissen eben auch die Zukunftskompetenzen, also die 21st Century Skills und darunter eben auch die digitalen Kompetenzen gefördert werden sollen, dann geht das eigentlich gar nicht anders. Und er betonte eben die Erfahrung und das Wissen der Schülerinnen. Das muss einfach ernst genommen werden. Und Und das fand ich natürlich total klasse, weil das was war, was ich eben so auf der anderen Seite der Welt, wie du es vorhin gesagt hast, auch mitbekommen habe. Ja. Und beide Lehrkräfte, die ich da im Interview hatte, sprachen eben davon, dass einfach Wege gefunden werden müssen, um die Neugierde und das Interesse der Kinder aufrechtzuerhalten. Und das gehört für die beiden genauso zu Unterricht wie gute Wissens- und Kompetenzvermittlung. Darüber haben wir jetzt, wir beide auch schon viel gesprochen. Und ja, und die beiden sagen aber auch oder sagten eben auch im Interview, dass sie immer wieder mitbekommen, dass die Jugendlichen zu eher passiven KonsumentInnen werden und ja, und sich eigentlich für den Unterrichtsstoff nur marginal interessieren.
Ja, also ich denke, dass da wirklich die beiden Interviewpartnerinnen bestimmt vielen Lehrkräften so aus dem Herzen gesprochen haben. Also ich glaube auch, dass viele das teilen würden, dass die Jugendlichen und die Kinder doch stärker konsumieren und dass es schwierig ist, diese Neugierde zu wecken und diese sinnstiftende Aktivierung zu vollziehen im Unterricht. Und da kann man jetzt in unserer Komfortzone hier des Sachunterrichts und des naturwissenschaftlichen Unterrichts wirklich sagen, da sind wir wieder beim Experimentieren, ne? Also das eine ist eben das Vorwissen, das wahrzunehmen und wertzuschätzen und damit eben aus der Sicht der Lehrkräfte die Lücke auch zu sehen und dann das daran anzuknüpfen und zu sehen, was dann im Unterricht passiert. Und ein anderer Hinweis, der bei dir jetzt für mich da noch drin steckte, ist nochmal dieses, dass die Kinder nicht defizitär sind, sondern dass sie eben da abgeholt werden, wo sie stehen. Und das ist eben, wie du sagst und auch die Kollegen dazu sagen scheinen, es eine Haltung ist. Also es scheint vielmehr eine Haltung zu sein, den Blick dahin zu richten, wo der Anschluss im Unterricht gefunden werden müsste und wie eben der Unterricht sich verändern kann, anschlussfähiger ist, ermutigend zu experimentieren und eben auch zum Experimentieren im häuslichen Umfeld, um als Voraussetzung für die Unterrichtsgegenstände eine Brücke zu schlagen, eine Anschlussfähigkeit herzustellen. Und natürlich Neugierde wecken durch Materialangebote, ein Klassiker in der Didaktik, der wahrscheinlich dann doch das geheimnisvolle Rezept ist, um das Interesse zu wecken und eben die wirklich eigenen Fragen auszulösen. Und jetzt gehe ich mal nochmal so ein bisschen in die kognitive Theorie rein, die wirklich mentalen Kontaktstellen bei den Kindern zu öffnen und dadurch den Kindern eine Strategie aufzuzeigen, wie sie ihr Wissen verinnerlichen können, wie sie entdecken können und wie sie eben auch lernen können. Ne? In welchen Momenten war es eigentlich für dich besonders spürbar, dass die unterschiedlichen Erfahrungen, von denen wir hier auch die ganze Zeit sprechen, bei den Kindern und bei den Lehrkräften, die unterschiedlichen Erfahrungen und Wissensstände für das Experimentieren relevant sein könnten?
In den Gesprächen mit den Eltern eigentlich, da habe ich erfahren, wie sehr sich das über die Schülerinnen und Schüler hinaus positiv auf die Community auswirken kann und somit auch tatsächlich auf das lokale Zusammenleben, in dem Fall jetzt zwischen Mapuche und Chileninnen, das ja auch nicht immer friedvoll war und ist. Und diese Wertschätzung aber des eigenen kulturellen Wissens, das gesellschaftlich ja auch nur wenig Raum oder auch Repräsentation erfährt, in dieser institutionalisierten Einrichtung Schule, hat unglaublich positive Wirkung. Und der Raum Schule ist heute zwar nicht mehr der einzige Lernraum, aber es ist ja schon noch der Raum für institutionalisiertes Wissen und oftmals herrscht noch die Meinung, dass das, was wir in der Schule lernen, eine größere Bedeutung besitzt als außerschulisches Wissen oder eher implizites Wissen, ne? Und auch wenn sich das ja auch immer mehr wandelt, das ist schon klar, aber letztendlich wurde in den Projekten über dieses Integrieren des kulturellen Wissens der Mapuche in die Schule vermittelt. Auch hier, auch bei dem Wissen, bei diesem kulturellen Wissen handelt es sich um wissenswertes Wissen. Und auch das ist wichtig für uns zu wissen. Und es hat letztendlich vermittelt, eure Lebensrealität ist wichtig und wird gewertschätzt. Und das war in den Gesprächen der Eltern einfach unglaublich deutlich geworden, weil sie das alle betont haben, ohne dass ich das bewusst auch gefragt habe. Und das fand ich schon also spannend.
Ja, das glaube ich. Also, dass es eine ganz spannende Erfahrung ist, die dann so ein Beiprodukt ist, die dann so mitgenommen wird. Und das ist jetzt für unser Gespräch natürlich nochmal ein zentraler Aspekt, der dadurch auch mit reinkommt, nämlich Heterogenität und Diversität. Das ist ja in unseren Klassen wirklich stark vertreten. Bei uns sitzen Kinder aus ganz unterschiedlichen Familien, von ganz unterschiedlichen Erziehungsansichten geprägt, aus unterschiedlichen Kulturen, und manche wachsen mehrsprachig auf und ja, wir können es nicht außen vor lassen, auch unterschiedliche wirtschaftliche Voraussetzungen wirken sich auf die individuellen Lernvoraussetzungen aus, und die Kinder sind einfach sehr unterschiedlich in ihrer Herkunft, in ihrem Kommen, wie sie dann in einer Klasse sitzen. Also Heterogenität und Diversität sind ja auch die Schlagworte, die die Kolleginnen in den Schulen ganz, ganz oft erwähnen. Und wenn man jetzt damit sich beschäftigt, dann drängt sich natürlich die Frage auf, wie bewältigt man die Situation? Drum, wie unterscheidet sich das Lernen?
Vielleicht kann ich erzählen, dass in 2, 3 Schulen das projektbasierte Lernen überhaupt keine Besonderheit mehr war. Es wurde total selbstverständlich praktiziert. Also eine Grundschule arbeitet sogar nur so. Also es gab gar nicht mehr, dass die unterschiedlichen Inhalte in jeweils 45 Minuten langen Fächerscheiben vermittelt wurden, sondern sämtliches wurde in fächerübergreifenden Projekten gelehrt und dann natürlich auch gelernt. Aber solche Beispiele finden sich in Deutschland ja auch immer mehr, ne? Und die Projektarbeit als Teil des didaktischen Instrumentariums.
Ja, also da sprechen so aus einigen Lehrkräften bestimmt auch Wünsche und Träume heraus, wie sie eigentlich auch ihren Unterricht hier gestalten würden. Vielleicht würde das Impulse geben, da doch mal das eine oder andere stärker öffnen zu können. Was würdest du uns mitgeben?
Ja, was würde ich mitgeben? Wahrscheinlich Dinge, die ganz viele auch schon machen. Einfach eine Methodenvielfalt für die SchülerInnen bereitzustellen. Ne? Einige haben zum Beispiel jetzt in Chile ihre Beobachtungen der Beete beispielsweise in Videos zusammengefasst. Oder andere haben Zeichnungen gemacht, Dritte haben auf ihrem PC ein kleines Forschungstagebuch geschrieben. Und alles eben entsprechend ihrer eigenen individuellen Fähigkeiten und auch Möglichkeiten. Und es wurde immer Raum gegeben, um das Experiment entsprechend des eigenen Wissens oder auch der eigenen Vorlieben abzuändern. Also als Beispiel, nicht in jedem Beet fand sich die gleiche Pflanze oder nicht jedes Beet war viereckig angelegt und nicht jedes Beet war tatsächlich ein Beet. Da habe ich mir manchmal gedacht, in dem Sinne, dass einige Pflanzen dann also ganz wild im Garten einfach verstreut wurden.
Ja, das glaube ich. Also das ist eine ganz spannende Erfahrung. Wir haben vorhin von einer Handreichung gesprochen hier auf dem Bildungsserver, die einen theoretischen Rahmen zum Experimentieren, zum häuslichen Experimentieren bietet und vor allen Dingen ganz, ganz viele Impulse, ganz viele Hausaufgaben, Experimente, die heruntergeladen werden können und die dann als Hausaufgaben mit aufgegeben werden können, mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten, um Kinder ganz unterschiedlich abzuholen, die Anschlussstellen ganz unterschiedlich zu bedienen. Und jetzt am Schluss haben wir nochmal ganz viele andere ergänzende Impulse mitnehmen können, die nämlich nicht in der Handreichung stehen. Damit lohnt es sich in jedem Fall, uns angehört zu haben und vielleicht auch zweimal angehört zu haben und noch den einen oder anderen Impuls mit rauszuschreiben. Und ich bedanke mich ganz, ganz, ganz doll, liebe Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast, das Gespräch mit mir zu führen und das, was du mitgenommen hast aus deinen Tätigkeiten, noch mit hineinzuwerfen in diesen großen Topf.
Ja, danke. Danke für die Möglichkeit, dass ich mir die Zeit überhaupt nehmen durfte. Und es hat total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich bin super gespannt, was du für Feedback bekommst, auch für die Handreichung. Und das will ich dann natürlich auch alles wissen.
Ja, da sind wir auch gespannt. Man kann ja zum Glück beim Bildungsserver, das ist jetzt ein kleines Geheimnis, auch mal gucken, wie oft eine Seite angeklickt wird, wie oft etwas runtergeladen wird. Da können wir so ein bisschen indirekt ableiten, wir gehört werden und gelesen werden.
Sehr gut, sehr gut. Das werden wir machen.
Merci.
Danke dir.
Sie hörten ein Gespräch von Antje Skerra mit Sarah Sommer über das Lernen und das Experimentieren. Das Gespräch steht unter Creative Commons Lizenz mit Namensnennung, keine Bearbeitung, also CC BY ND 4.0. Der zusätzliche Sound kam über Freesound von Jack Slay und steht unter CC 0.